Genau, wir sind im letzten Teil unserer Predigtserie über das Glaubensbekenntnis. Und wir haben so ein Bild gemalt, was wir jetzt heute abschließen wollen. Und zwar das Bild davon, ich schwimme in einem Ozean, weit und breit kein Land in Sicht und ich kann tun und lassen, was ich will. Absolute Freiheit. Und wir haben festgestellt, für mich persönlich, das ist der absolute Albtraum, irgendwo zu sein, irgendwo rumzuschwimmen, ich habe keine Orientierung, ich weiß nicht, wo ich bin völlig alleine in diesem Meer. Was soll ich tun? Und ich glaube, das ist ein Bild dafür, wie sich viele Menschen heute fühlen. Ich habe die Wahl, wie will ich mein Leben leben? Ich habe 1000 verschiedene Angebote, ich gehe in den Globus rein, ich habe die Auswahl zwischen 40 verschiedenen Marmeladensorten. Wie soll ich mich da entscheiden? Was ist mein Fundament? Was ist das, was mich trägt, wenn ich nicht mehr weiß, wohin ich gehen soll? Welche Werte sind mir wichtig? Habe ich Werte? Was ist gut? Was ist böse? Und auf all diese Fragen, glaube ich, gibt es eine Antwort. Und diese Antwort haben wir gerade eben gehört. Das ist das Glaubensbekenntnis. Das ist eine Antwort, die seit 2000 Jahren von der Kirche weitergegeben wird, von Generation zu Generation. Und wir haben festgestellt, dieses Glaubensbekenntnis gibt uns ganz klare Orientierungspunkte am Horizont. Wenn du das erste Mal hier bist, lade ich dich gerne ein, die letzten Predigten zu hören, um diese Orientierungspunkte auch mitzubekommen. Wir glauben, dass es Jesus gibt, der am Kreuz gestorben ist für meine Schuld. Wir glauben, dass es einen Vater gibt, der die Erde geschaffen hat und uns einen Wert gibt. Wir glauben, dass Jesus und der Vater in einer Beziehung zueinander stehen und dass wir in diese Beziehung mit eintreten können. Und heute wollen wir uns den letzten Teil anschauen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und dieser Abschnitt fängt an mit, ich glaube an den Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Und was hat der mit der Kirche zu tun? Jesus ist der Gründer der Kirche. Wir haben letzte Woche gehört, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dann aufgefahren ist zum Himmel und dass er jetzt gerade im Himmel ist. Und deswegen hat, und das hat er vorhergesagt, und deswegen hat er auch gesagt in Johannes 14, wenn ein Mensch mich wirklich lieb hat, dann wird er an dem festhalten, was ich gesagt habe. Und er wird es in die Tat umsetzen. Dann wird auch mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wenn ein Mensch mich aber liebt, dann hält er auch, wenn ein Mensch mich nicht liebt, dann hält er auch nicht an meinen Aussagen fest. Doch die Botschaft, die ihr hört, stammt nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich ausgesandt hat. Diese Dinge habe ich euch gesagt, solange ich noch bei euch bin. Doch der Unterstützer, der Heilige Geist, den mein Vater in meinem Namen senden wird, wird euch in all diesen Dingen unterrichten und euch an alle meine Aussagen erinnern. Jesus sagt hier, dass er weggehen wird und dass solange er noch hier ist, kommt dieser Heilige Geist noch nicht. Er kommt erst danach. Und das Wort, was Jesus hier verwendet für Unterstützer, setzt sich im Griechischen aus zwei Wörtern zusammen. Das eine Wort ist bei, für, mit, also eine Präposition. Und das zweite Wort ist Sprecher. Das heißt, der Heilige Geist ist der Fürsprecher, ist der Mitsprecher. Er spricht mit uns, er spricht für uns. Und eben Jesus schickt jemanden, der für uns spricht, der mit uns spricht. Und eben das ist der Heilige Geist, er tritt für uns ein. Und er ist mit uns in der Gemeinde. Und der Heilige Geist ist so bedeutsam, dass die Gründung der Kirche nicht möglich war ohne ihn. Jesus ist zum Himmel aufgefahren, hat den Jüngern ihren Job gesagt, geht hin in alle Welt und erzählt von mir. Aber vorher wartet. Sie wussten alles. Sie wussten, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Das wussten sie alles, aber trotzdem mussten sie 10 Tage warten in Jerusalem und sollten mit niemandem reden, bis eben der Heilige Geist kommt. Weil sie brauchten die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass der Heilige Geist eine Kraft ist, die uns ausrüstet zum Dienst. Und so sitzen sie, jetzt, nachdem Jesus weg war, oben in ihrem Raum. Und dann passiert das, was wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Als dann schließlich das Fest des 50. Tage nach dem Passafest herbeigekommen war, kompliziert gesagt Pfingsten, sie waren alle zusammen an einem und denselben Ort. Da passierte es. Plötzlich kam ein starker Wind, als würde ein gewaltiger Sturm vorbeibrausen. Und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da sahen sie etwas wie aufgeteilte Feuerzungen, ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Und als sie alle wurden erfüllt von dem Heiligen Gottesgeist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, genauso wie der Gottesgeist ihnen auszusprechen ermöglichte. Also die sitzen da zusammen, beten, machen was weiß ich was und auf einmal passiert das. Ich finde, das hört sich erstmal ein bisschen abgespaced an. Da kommen Feuer vom Himmel und die fangen an, in den verschiedenen Sprachen zu reden. Ich glaube, das ist gar nicht so abgespaced, wie wir es uns vielleicht erstmal vorstellen. Weil tatsächlich kennen wir das schon aus dem Alten Testament, also in dem ersten Teil der Bibel. Als die Stiftshütte eingeweiht wurde, die Stiftshütte war damals wie ein mobiler Tempel, und als dieser Tempel eingeweiht wurde, steht in 3. Mose 9, Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Und das gesamte Volk sah es und stieß in Jubelschrei aus und fiel auf ihr Angesicht nieder. Und auch später, als dann der richtige Tempel aufgebaut wurde von Salomo, heißt es, als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Und das, was damals passiert ist, Gott selber kommt in den Tempel hinein, das passiert jetzt hier bei Pfingsten. Gott selbst kommt in seine Kirche rein. Das, nachdem der Tempel zerstört wurde, haben die Juden über 700 Jahre gewartet, dass Gott endlich wieder unter seinem Volk wohnt. Dass Gott endlich wieder da ist, anwesend ist. Und genau das passiert dann an Pfingsten. Das, worauf die Juden 600 Jahre lang gewartet haben, erfüllt sich in Pfingsten. Der Heilige Geist, Gott selber, kommt hinein und er verzehrt wie ein Feuer die Menschen. Also sie sind nicht gestorben, sondern er legt in ihnen ein Feuer, eine Sehnsucht hinein. Er rüstet sie aus mit Kraft. In der Kirche ist der Geist Gottes. Und das ist der Grund, warum wir Kirche machen. Deswegen ist es so wichtig, auch ein Teil der Kirche zu sein. Weil in der Kirche ist der Geist Gottes. Die Kirche ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen zählt auch dieser Satz, wer Gott als Vater hat, hat die Kirche zur Mutter. Wer Gott als Vater hat, hat die Kirche zur Mutter. Weil in der Kirche ist Gott anwesend. Es gibt kein Christsein ohne Kirche. Gott befähigt die Menschen in der Kirche, nach seinem Auftrag zu leben. Er rüstet uns aus. Und nachdem der Heilige Geist gefallen ist, hat Petrus eine Rede gehalten. Jetzt muss man wissen, Petrus war ein Fischer, das heißt, er war nicht ausgebildet zu reden. Der ist zwar ein bisschen mit Jesus durch die Gegend gelaufen, hat sich hier und da was aufgeschnappt, aber er war jetzt nicht der geborene Redner wie ein Paulus später. Und trotzdem wird er zum Anführer der Kirche. Er hält eine Predigt in Jerusalem, bei der sich 3000 Leute sagen, ich möchte ein Teil dieser Kirche werden. Eben weil die Kraft Gottes auf ihm lag. Nicht er hat es getan, sondern der Heilige Geist hat es durch ihn getan. Das ist diese Ausrüstung des Heiligen Geistes, die da auf ihn gekommen ist. Jetzt habe ich sehr viel über Kirche geredet, aber was ist denn überhaupt Kirche? Wie gerade eben wie wir in Johannes gelesen haben, ist der Heilige Geist die Kirche. Und dort, wo der Heilige Geist ist, ist Kirche. Also wir als Kirche tragen ihn in unserer Mitte. Und das ist es, was am Ende Kirche ausmacht. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und sagen, hier ist Gott. Und das verbindet uns, das ist eine Gemeinschaft, die uns verbindet. Ich weiß nicht, wie viele von euch über das WM aus hinweggekommen sind. Mir tut es immer noch ein bisschen weh. Aber beim Public Viewing, also wenn man da dann zusammenkommt mit ganz vielen anderen Leuten, da ist es völlig egal, wer gerade neben einem ist. Wenn Deutschland ein Tor schießt, rasten alle aus und springen aufeinander rum. Und ein Freund von mir hat eine Bierdusche bekommen. Also da ist richtig Action. Weil man etwas hat, wo man zusammenkommt und dass man sich versammelt. Man versammelt sich darum, dass 22 Leute Fußball spielen. Und man ist ein Riesenfan davon, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt. Und wir haben genauso eine Gemeinsamkeit, ein Fundament, was uns zusammenhält. Wir haben etwas, was viel größer ist als ein Fußballspiel, etwas, was viel größer ist als eine WM, das uns eint, das uns ein Fundament gibt. Den Begriff, den Paulus für Kirche verwendet hat, war schon ziemlich vorgeprägt. Also der hat nicht irgendeinen Begriff neu erschaffen, den es vorher nicht gab, sondern der Begriff Versammlung, den er da verwendet hat, war eine Versammlung von stimmberechtigten Männern in der damaligen Zeit. Also das heißt, da sind die erwachsenen Männer zusammengekommen, keine Frauen, keine Kinder, keine Sklaven und erst recht keine Ausländer. Und die sind zusammengekommen und haben dann die Zukunft der Stadt bestimmt. Und in diese Gesellschaft sagt Paulus, in unseren Versammlungen, sagt er in Galater 3, nicht mehr Jude oder Grieche, nicht mehr Leibeigene oder freier Mensch, nicht mehr Mann oder Frau seid ihr, sondern ihr seid eins durch den Messias Jesus. Also der benimmt diesen Begriff, der so stark für Ausgrenzung steht und sagt, wir leben das hier anders. Die eigentliche Versammlung grenzt nicht aus zwischen Jude und Grieche. Sagt nicht, okay, der ist jetzt ein Sklave, der ist kein Sklave. Sagt nicht, das ist Mann, das ist Frau, sondern alle sind eins. Dazu zählen auch Kinder. Und das zählt auch noch heute. Schau dich mal um. Dreh dich mal um. Schau dir mal den Menschen vor dir, hinter dir an. Okay, die letzte Reihe hat hinter sich niemanden sitzen, dann schaut ihr nur nach vorne. Wo sonst kommt man mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen in einen Raum und man hat Spaß zusammen und man freut sich zusammen? Wo sonst kommen alte und junge Menschen zusammen? Kommen Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Backgrounds zusammen? Und wenn Paulus diesen Begriff verwendet, der damals gestanden hat für Ausgrenzung, glaube ich, dass wir auch den Begriff der Diversität verwenden können für unsere Kirche. Es ist völlig egal, welche Herkunft man hat, welches Alter man hat, welchen sozialen Stand man hat. Alle sind hier willkommen. Wir haben ein gemeinsames Ziel und das ist Jesus. Wir haben eine gemeinsame Hoffnung, ein gemeinsames Fundament, auf das wir uns stellen und das ist Jesus. Was überall versucht wird zu leben, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Meinungen zusammenkommen, in Frieden und miteinander reden können und sich dann stehen lassen können mit ihren verschiedenen Meinungen. Dafür können wir ein Vorbild sein als Kirche. Kirche ist keine Organisation, die man beitritt, sondern Kirche ist es, wenn man mit seinen Brüdern und seinen Schwestern zusammen unterwegs ist, mit dem Ziel auf Jesus hin. Wenn man Christ wird, wird man Teil dieser Familie. Und das passiert durch die Wiedergeburt, beziehungsweise durch die Taufe. Es nennen wir Wiedergeburt. Und ich habe da jetzt mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Dieser Zettel, das bin jetzt ich. Und wir glauben ja, dass Jesus und das Wort Gottes, dass das zusammenpasst. Das heißt, wenn ich jetzt als Zettel in dieses Buch hineingelegt werde, also ich werde in Jesus hineingelegt, dann klappe ich das jetzt zu. Und das, was jetzt mit Jesus passiert, das passiert auch mit mir. Das heißt, wenn dieses Buch ans Kreuz genagelt wird, wegen seiner Schuld, wegen der Schuld, werde ich mit ans Kreuz genagelt. Wenn dieses Buch ins Grab gelegt wird, werde ich mit ins Grab gelegt. Und wenn dieses Buch aufersteht, stehe ich auch mit auf. Und das ist was bei Jesus passiert ist. Jesus ist am Kreuz gestorben und ich bin mit ihm am Kreuz gestorben. Er wurde ins Grab gelegt, ich wurde mit ihm ins Grab gelegt und er ist auferstanden und ich wurde mit ihm auferstanden. Und so bin ich ein Teil dieser Familie geworden. Nicht, weil ich irgendetwas geleistet habe. Ich habe mich nur hier rein... Also, das Blatt Papier macht relativ wenig gerade. Aber weil Jesus alles getan hat. Und so wird man Teil dieser Familie. Und eben weil wir dieses gemeinsame Fundament haben, haben wir die Möglichkeit, einen Kontrast zu zeigen. Die Kirche ist ein prophetisches Zeichen für die Gesellschaft. Wir stehen als Einheit zusammen, trotz unterschiedlicher Meinungen, trotz unterschiedlichen Lebensstilen. Aber wir haben eine Gemeinsamkeit, um die wir uns herum versammeln. Wir wollen eine Kirche sein, in der es heißt, begegne Gott und Menschen. Das ist das Ziel, was wir uns als Kirche gesetzt haben. Weil wir uns um Gott herum versammeln und weil es so wichtig ist, mit anderen Menschen Kontakt zu haben, weil es so wichtig ist, mit Menschen, die dasselbe Ziel haben wie man selber, zusammenzugehen. Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist die Gemeinschaft der Menschen. Kirche ist es, Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben. Es ist die Zeit, die man miteinander verbringt. Es sind die Freundschaften, die entstehen. Wer Gott als Vater hat, hat die Kirche zur Mutter. Es gibt kein Christsein außerhalb der Kirche. Wir sind alles Geschwister und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen uns. Es gibt kein Griechen, es gibt keinen Juden, da ist weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Freiherr. Gott ist mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung und mit seiner Annahme da. In Philipper 2 steht, wie geht ihr nun miteinander um? Sicher ermutigt ihr einander durch eure Beziehungen zum Messias Jesus. Ihr steht füreinander durch Trost und Liebe bei. Ihr erlebt die herzliche Gemeinschaft, die Gottes Kraft bewirkt und ihr geht liebevoll und einfühlsam miteinander um. Wenn das so ist, dann könnt ihr mir noch viel mehr Freude bereiten. Wenn ihr auch in euren Gedanken übereinstimmt, von denselben göttlichen Liebe bestimmt seid, ja im völligen Einklang auf ein und dasselbe Ziel ausgerichtet lebt. Die Gemeinschaft, in der wir zusammenleben, ist ein Zeichen dafür, wie Gruppen funktionieren können. Kirche ist ein Ort für alle Menschen. Und ich glaube, dass diese Gemeinschaft mit Gott und Menschen Kraft hat, Kraft zur Veränderung hat. Kirche ist ein Ort der Annahme und der Liebe, ein Ort des Mitleids und Erbarmen und ein Ort der Freude. Und ich habe Jakob in der Vorbereitung gefragt, ob es irgendein Gebetsanliegen gibt, was sich vor kurzem erfüllt hat. Weil wir beten zusammen, wir stehen füreinander ein im Gebet, wenn es jemandem schlecht geht. Und genauso freuen wir uns auch, wenn Gott ein Gebet erhört. Und die Bekannte von der Irina hat Brustkrebs, Blutkrebs. Und dafür haben wir gebetet. Und jetzt habe ich von Jakob gestern erfahren, dass es mittlerweile deutlich besser ist. Es ist nicht ein Grund zur Freude. Gott wirkt durch Gebet. Gott wirkt dadurch, dass Menschen zusammenkommen und füreinander beten. Wir erleben, wie Gottes Geist dieser Kraft genau diese Dinge erfüllt, um die wir ihn bitten. Und ein wichtiger Punkt in Kirche, in Gemeinde, in Gemeinschaft ist, wie ich mit meiner Schuld umgehe, wie ich mit dem umgehe, wo ich etwas falsch mache. Und deswegen sind Freundschaften so wichtig. Jesus hat das auch vorgelebt. Er hat jeden geliebt. Er hat sehr vielen gedient, aber er war mit nur sehr wenigen wirklich gut befreundet. Er hat nur in eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen sehr viel Zeit investiert. Er hatte die 12 Jünger, mit denen er eng unterwegs war. Und dann von diesen 12 Jüngern nochmal 3, mit denen er wirklich viel unterwegs war. Und ich glaube, das heißt auch für mich, dass ich enge Freunde brauche. Dass ich Menschen brauche, denen ich mich anvertrauen kann. Dass in der Gemeinschaft mit Personen, denen ich vertraue, die können mir rückspiegeln. Die können mir sagen, ey, hier läuft etwas in deinem Leben nicht richtig. Und wenn ich mal Hilfe brauche, wenn es mal bei mir schwer wird, habe ich dann auch Freunde, die mich wieder zurückziehen auf den richtigen Weg, die mich wieder zurückziehen dichter zu Jesus hin. Ich kann mit meinen Vergehen, mit meiner Schuld und meinem schlechten Gewissen zu Vertrauenspersonen gehen. Und ich weiß, ich werde vollkommen angenommen. Ich kann erleben, wie mir diese Schuld vergeben wird. Ich brauche Menschen in meinem Leben, die mir sagen können, das, was du gemacht hast, ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber Jesus ist dafür am Kreuz gestorben und er hat dir vergeben. Nicht, dass Schuld klein gesprochen wird, dass es, ja, passt schon, ist gar nicht so wild, sondern dass sie vergeben wird. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Lasst uns eine Kirche sein, die einander ihre Schuld bekennt und Vergebung zugesprochen bekommt. Ein sehr guter Freund von Jesus war Petrus. Petrus liebt Jesus. Und Petrus sagt zu Jesus, Jesus, ich werde für dich sterben, wenn es sein muss. Ich werde alles für dich und ich gebe mein Leben für dich hin, wenn es sein muss. Und Jesus antwortet ihm, Petrus, heute noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Und genau das passiert auch. Jesus wird festgenommen, wird gefangen genommen und Petrus läuft ihm hinterher, wird dreimal gefragt, kennst du Jesus? Und er sagt, nein, ich habe mit dem nichts zu tun, ich habe den noch nie gesehen, ich weiß nicht, wer das ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es Petrus in dem Moment ging. Und er wäre garantiert nicht zu dieser Anführer geworden, den er später war, von dem ihr vorhin gehört habt, der eine Predigt gehalten hat in ganz Jerusalem, wo sich 3000 Leute bekehren, wenn er mit dieser Schuld alleine geblieben wäre. Wenn er sie für sich behalten hätte, wenn niemand gekommen wäre, der ihn aufgefangen hat. Weil als Jesus auferstanden ist, redet Jesus mit ihm und sagt, Petrus, liebst du mich? Hast du mich lieb? Und Jesus stellt Petrus wieder her. Er sagt ihm sinngemäß, du hast Kacke gebaut, aber dafür bin ich am Kreuz gestorben und jetzt kümmere dich um meine Kirche. Und er gibt dir einen neuen Auftrag. Und genau das schreibt auch Jakobus. Deshalb sprecht eure Verfehlungen offen voreinander aus. Betet einer für den anderen, damit ihr Heilung erfahrt. Die Fürbitte eines gerechten Menschen mag viel bewirken. Sprecht eure Verfehlungen einander offen aus. Und das muss ich mir auch immer wieder selber sagen, dass da, wo ich selber Schuld begehe, dass ich den Mut habe, damit zu jemandem zu gehen und zu sagen, hier, da habe ich Fehler gemacht, damit diese Person mir auch die Vergebung wieder zusprechen kann. Wir sind eine Gemeinschaft der Heiligen, heißt es im Glaubensbekenntnis. Wir sind Heilige, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Wer Jesus als Herrn über sein Leben angenommen hat, ist ein Heiliger, auch wenn er sich nicht danach fühlt. Und deswegen ist Gemeinschaft so wichtig, da mir hier immer wieder bewusst wird, dass ich Teil einer Familie bin, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin und diese Gemeinschaft mich auch wieder rauszieht. Der Satz, den ich schon ein paar Mal genannt habe, wer Gott nicht als Vater hat, hat die Kirche, wer Gott als Vater hat, hat die Kirche zur Mutter. Dieser Satz stammt von Zypern von Karthago. Er hat ungefähr 250 nach Christus gelebt. Und ich finde es so cool, dass ich einen Satz hier sagen kann, den ein Mensch vor über 1700 Jahren gesagt hat. Und dass ich ein Teil derselben Familie bin wie er. Ich gehöre zur selben Familie wie Zypern von Karthago. Und um dann mal auf das Bild mit dem Meer zu kommen, das bedeutet ja, ich habe jetzt mein Ziel am Horizont, auf das ich hinschwimme. Und ich schwimme nicht alleine. Ich habe rechts und links Freunde und andere Menschen, die mit mir dieses Ziel haben. Ich habe Menschen, die den Weg schon vor mir gegangen sind und ich habe Menschen, die den Weg noch hinter mir gehen werden. Das heißt, tut mir leid, was das Thema Freiheit angeht. Wenn es für dich die absolute Freiheit war, sorry. Ich bin sehr happy drum, dass ich weiß, ich bin nicht alleine in diesem weiten Ozean, wo ich tausende Entscheidungsmöglichkeiten habe, sondern es gibt Menschen, die mich da durchtragen können. Und ich habe ein Ziel, auf das ich hinschwimme. Es gibt tausende Menschen, die vor uns gegangen sind. Und diese werden wir in der Ewigkeit treffen. Und wir werden zusammen mit denen ein Fest feiern. In Offenbarung 19. Und ich hörte etwas wie ein Getöse einer riesigen Menschenmenge, wie das Geräusch von vielen Wassern, wie das Grollen eines mächtigen Donners. Sie sagten Halleluja. Ja, der Herr, unser Gott, der Allherrscher, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und ihm Ehre geben, denn das Hochzeitsfest des Gotteslammes ist gekommen und seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Da wurde es ihr ermöglicht, sich in glänzende, reine, kostbares Leinengewand anzukleiden. Das Leinengewand ist Sinnbild für die gerechten Taten der Menschen, die sich Gott geweiht haben. Wir werden in Ewigkeit Gott anbeten. Wir werden ihm loben und ihm Ehre geben. Und es wird ein richtiges Fest werden. Als Miriam und ich geheiratet haben, haben wir monatelang alles genau geplant. Überlegt, was es zu essen gibt, überlegt, welche Deko es gibt. Miriam ist mit ihren Freundinnen ein Brautkleid aussuchen gegangen und wir haben überlegt, wer sitzt wo, wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein. Und wie viel größer wird dann die Party sein, die einmal im Himmel sein wird. Und das, was wir in der Kirche hier schon machen, wird unsere Hauptbeschäftigung sein in der Ewigkeit. Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Und wie schön ist es, dass ich jetzt schon, heute schon, hier auf der Erde, einen Teil davon sein kann, Gott anzubeten. Wie schön ist es, dass ich jetzt schon einen Teil davon sein kann, von dem, was ich einmal in der Ewigkeit machen werde. Wie schön ist es, dass ich ein Teil bin einer Geschichte, die größer ist als ich, dass ich ein Teil bin einer gigantischen Familie. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, diese Möglichkeit, dieses Angebot anzunehmen, auch Teil dieser Familie zu werden. Wir haben vorhin gelesen, dass Jesus kommt, um uns eine Wohnung zu bereiten. In Johannes 14. Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und eine Wohnung bei ihm machen. Ich versuche mit meinem ganzen Leben Jesus nachzufolgen, das zu tun, was er sagt, weil ich die Kraft des Heiligen Geistes in mir habe und weil ich Geschwister habe an meiner Seite, die dasselbe Ziel haben. Und dann werde ich einmal in Ewigkeit sein und hoffentlich hören, gut gemacht, mein treuer Knecht, und in meine Penthouse-Wohnung gehen. Oder was weiß ich. Ich will einmal vor ihm stehen und hören, gut gemacht, mein treuer Diener. Und Jesus lässt sich gerade 2000 Jahre Zeit, unsere Wohnung vorzubereiten. Also die werden schon nicht schlecht sein. Ich folge Jesus nach, werde ein Teil seiner Kirche. Es wird gleich hinten ein Gebet geben. Und wir wollen und da werden Menschen hier aus der Kirche stehen. Und ich möchte dich einladen, wirklich zum Gebet zu gehen und Jesus als den Herrn über dein Leben anzunehmen und ein Teil dieser Kirche zu werden. Und natürlich kann ich das auch von meinem Platz aus machen. Natürlich kann ich auch an meinem Platz sitzen bleiben und an meinem Platz beten. Aber wie ich gerade eben, glaube ich, klar gemacht habe, es hilft, mit anderen Menschen zu beten. Es hilft, wenn andere Menschen einem das nochmal bestätigen können. Es wird gleich ein Gebet für drei Dinge geben und die Band kann sehr gerne schon nach vorne kommen. Das erste ist Bekennen der Schuld. Bekennen, dass ich schuldig bin, dass ich Fehler getan habe, dass ich jemanden brauche, der mich daraus rettet, dass ich jemanden brauche, der mich rauszieht aus meiner Unfähigkeit. Lass dir von Jesus deine Schuld vergeben. Bekenne sie und erlebe, was es bedeutet, wenn jemand anderes zu dir sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Jesus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Und die Menschen, die hinten stehen, dürfen das auch nicht weitererzählen. Also mach dir darüber keine Sorgen. Werde Teil einer Kirche. Wer Jesus angenommen hat, ist ein Teil seiner Familie. Bekomme neue Freundschaften, knüpfe tiefere Freundschaften und dafür können wir auch beten. Dafür beten, dass Freundschaften entstehen, die tief gehen. Dass Freundschaften entstehen, wo man offen miteinander reden kann. Und Empfang des Heiligen Geistes. Empfang einer Ausrüstung dazu, Gottes Namen groß zu machen, eine Ausrüstung dazu, hinauszugehen in alle Welt und zu sagen, Jesus Christus ist Herr. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist eine Kraft, die uns befähigt, Gottes Namen groß zu machen. Amen.